Kann man mich jetzt hören? Ja, das funktioniert, nicht? Es ist ja so, dass in der Bibel das ganz wichtig ist, die Generationsreihenfolge, dass der Sohn von dem und dem, und das ist im Neuen Testament, im Alt, überall finden wir das. Das sind meistens die Stellen, wo man einfach schnell weiterliest, nicht? Aber das hat einen ganz wichtigen Punkt, dass die Bibel nie aus dem Kontext das irgendwo nimmt, sondern sich immer in Generationen sieht. Und wisst ihr was? Wann merkt man das, was man geklaut worden ist? Wenn was fehlt. Wenn ich hier gucke und da eigentlich zwei hätte und nur noch einer ist, dann ist einer weg. Meistens ist das nicht sofort, dass man es merkt, dass was verschwunden ist. Sondern es kommt irgendwann später. Und man denkt, es ist noch da und es ist gar nicht mehr da. Und wir Kirchen, wir Christen, wir haben auch ab und zu das Problem, dass wir denken, das ist ja noch alles da, das ist ja von unseren Vätern. Und wenn wir das dann rausholen wollen, wie war das, Britta, hast du das weggeräumt? Man wascht Sperrmüll. Also manchmal ist es viel schneller, als man denkt, dass man das verloren oder geklaut worden ist. Und gerade wenn es um geistliche Schätze geht, die werden sehr gerne mal mitgenommen. Leute, die irgendwo Aufbrüche erlebt haben, also Schleswig-Holstein, ich glaube nicht, dass ihr denkt, dass Schleswig-Holstein ein Land ist, wo besonders viele Aufbrüche sind, ne? Oder? So, das wollen wir ändern. Weil ich glaube, das hat der Feind geraubt. Also Leute, die irgend sowas erlebt haben, die haben sich aufgemacht. Meistens, weil sie irgendwas gehört, verstanden haben von Gott. Und deswegen hören auf Gott, deiner Väter. Und wir haben eigentlich, wir sind alle Schafe seiner Herde. Und es heißt da in der Bibel ganz klar, wir können seine Worte verstehen. So, also daran liegt es nicht. Wir haben Ohren und das müsste eigentlich funktionieren. So, sind wir in einer Gewohnheit, auf Gottes Stimme zu hören? Sonst sind wir gar nicht bereit, ja loszumarschieren, wenn wir losmarschieren sollen. Wenn ich nicht gucke auf die Ampel, dann weiß ich nicht, ob ich das Zeichen überhaupt mitkriege, dass es grün ist. Dann kann ich die nächste Phase noch warten. Ja, also das sind ja so Sachen, ich muss schon auf die wesentlichen Dinge achten. So, eigentlich ist uns auch gesagt, was gut ist. Wir könnten das eigentlich alles wissen. Also daran liegt das wohl auch nicht. Aber manchmal gibt es dann auch die Bauchlandung. Ich glaube, dass man Hören auf Gottes Stimme ohne Bauchlandung nicht lernen kann. Weil die Bibel davon voll ist und es gibt keine totale Sicherheit, wenn Gott mir was sagt. Es gibt keine totale. Also ich kann natürlich sagen, okay, wenn jetzt ein grünes Marsmännchen direkt hier runterkommt und sagt, Andreas, du sollst das machen, aber das ist ja Blödsinn. Also die richtige Sicherheit, also wenn ich mit Gott was erlebe, dann ist es ein Ring darum, das richtig zu verstehen, dass das Gottes Handschrift ist, dass das einfach sein Wesen entspricht, dass es mit meinem Auftrag, den ich sowieso schon merke, dass es in mir anklingt, sowas brauche ich. So, wir sind in Schleswig-Holstein, weil ich habe das ja nur als Vorspann, nicht? Also das ist ja ganz wichtig. Seht ihr diese Landkarte, sieht anders aus als unsere heutige. Die ist etwas älter und Schleswig-Holstein ist eigentlich genau dort, wo die Supermächte zusammengekommen sind. Die Jütland, die Wikinger, voll in der Blüte, wo sie gerade mit ihren Booten los und alles eingesammelt haben, was nicht nied- und nagelfest war, nicht? Abends haben sie auch gehandelt. Dann gab es die Sachsen. Die Sachsen waren eigentlich auch gerade beim Expandieren und so, nach Norden, nach Süden, haben aber da die Franken getroffen. Die Franken haben sie dann einkassiert und auch die schleswig-holsteinischen Sachsen haben mitgeholfen, gegen die Franken zu kämpfen, haben aber verloren. Davon ist also höchstens ein Drittel von den Kämpfern zurückgekehrt. Also deswegen hatten die keine Lust zu kämpfen mit den Franken. Dann war noch dieses andere, was da oben so rechts da ist, was Mecklenburg-Vorpommern jetzt so ist, aber mit Ostholstein und Kiel so. Kiel war die Grenze da. Das waren Slawen, die sprachen eine andere Sprache. Also sprachliche Unterschiede, Kultur, andere Götter, richtig komplett die Supermächte auf einen Haufen. Dieses Land war auch richtig wichtig, weil Sommergetreide bringt wenig Ertrag. Ab Schleswig-Holstein kann man nur Sommergetreide anbauen. Wintergetreide bringt fast ein Drittel mehr Ertrag. Das heißt, man konnte viel mehr produzieren, Korn. Einfach Sicherheit haben, und das war sehr wichtig. Also deswegen war Oldenburg-Holstein, das ist so wahrgenommen, das war die Kornmetropole. Heiterbu war Waffen, Sklavenmarkt und Bernstein. Das waren die wirtschaftlichen Hauptprodukte, so langsam und deutlich. In dieser Sache, wo die Franken jetzt gewonnen haben, geht es das erste Mal los, dass organisiert ein Missionar losgeht, der Ansgar. Den habt ihr schon gleich mal gehört. Es gibt ein paar Gemeinden, die heißen so und so. Der Ansgar hat ein Leben geführt, wo die Leute wirklich gemerkt haben, der hat was. Der hat einen Lebensstil geführt. Der hat ein Schienefeld, weil das jetzt ja Franken wurde, Holstein, hat er seine erste Missionskirche gebaut, ein Schienefeld. Ganz zentral. Das ist ungefähr 826 oder was? 29. Ja. So, also schon ein paar Jährchen her. Und ihr merkt, diese Entscheidungen, die dort passieren, haben Einfluss auf unser heutiges Leben. Weil dort mit einmal die Grenzen sich verschieben durch diese Entscheidungen, die da passieren und wie Sachen zusammenkommen. Die haben auf die jetzigen politischen Zusammenhänge ganz großen Einfluss. Nordhoff ist nachher weiter oben. Da gab es mal eine große Schlacht zwischen den Slawen und den Sachsen noch. Das war nämlich die entscheidende Schlacht, wo die Slawen, die verbündet waren mit den Franken, die Sachsen besiegt haben hier in Nordelbien. 797. Auf dem Schwentinefeld bei Bornhöved. So, da sind wirklich reihenweise die Sachsen auch umgekommen. Die Abodriten hatten schon sich besser umgestellt, hatten die besseren Pfeile, die spitzer und länger waren, die durch Kettenhemden auch durchgingen. Hightech. So. Das hat ja mit Mission noch nicht viel zu tun. Dieser Ansgar hat wirklich, er war jemand, der wirklich Gott folgen wollte. Und er hat sich Leute gesucht, die wirklich auch ein Nachfolge leben wollten. Das waren nicht irgendwelche Mönche, die irgendwo nur Bier und sonst was, sondern die wollten Christus verherrlichen und die Welt mit Christus erreichen. Und aus diesem Pool an Leuten, auch ist er losgezogen, hat den dänischen König besucht. Er hat zwei dänische Könige nacheinander in Thronfolge dazu gebracht, dass sie Christus begegnet und sich taufen lassen haben. Und nicht nur irgendwo unter Zwang, sondern wirklich. Dann wurde er von dem schwedischen König eingeladen nach Birka. Auch der hat sich bekehrt und er hat dort ist die ersten Anfänge passiert des Christentums. Das heißt, der gesamte skandinavische Bereich ist alles von diesem Mann gegründet worden. So. Also Ribe ist die dänische Hauptstadt damals gewesen. So, dieser Mann hat dann ganz viele Rückschläge auch erleben dürfen. Durch Kriege ist das fast alles wieder zerstört worden. Mindestens die Kirchen sind abgebrannt worden und was da war. Und er musste sogar fliehen, weil 1845 die norwegischen Wikinger bis Hamburg geplündert haben. Und dann ist er nach Bremen geflüchtet und hat dann aber Leute losgeschickt und die haben Heiterbu eine Kirche gebaut, wieder neu angefangen. Aber warum sollten Leute sich bekehren und anderen Göttern abfangen? Warum? Das macht man heute auch nicht. Wenn du nach Afghanistan gehen würdest, da ist auch gerade mal die Franken da bekehren sich die Leute nicht einfach reihenweise. Das heißt, es war eigentlich teilweise eine feindliche Atmosphäre und trotzdem sind Leute peu à peu zum Glauben gekommen. Aber keine Massen. So, was ist aber ein Aufbruch? Ein Aufbruch ist nicht, wenn drei Leute zum Glauben kommen, ne? Diese Leute von ihm haben, da gab es eine schlechte Zeit, wo es immer nur Regen gab, so ähnlich wie letzten Tage. Bloß nur länger. Die Ernten sind nach 5 Jahren auf dem Halm verdorrt und haben fast keinen Ertrag gebracht. Die ersten Jahre hat man noch aus Reserven irgendwie das gedeichselt. Nach 3 Jahren war es so, dass sie immer mehr Zinsen verlangt haben. Die Leute, die dann das Korn wieder verkauft haben für die Aussaat. Wer kann nicht aussät, kann doch nicht ernten. Das waren die ganzen kleinen Dörfer rund um nördlich der Schlei. dänisch Wohlt, zwischen Kiel, Eckernförde und Schleswig, da Kappeln. Die Eintreiber des Marktes kamen mit Soldaten und entweder hast du dein Kind, den als Sklaven verkauft, um deine Schulden zu bezahlen, oder dein Hof wurde niedergebrannt und jemand anders gegeben. Die Leute von Ansgar haben, er hat sich total gegen Sklaverei eingesetzt, der Ansgar. Er hat diese, ganz bewusst haben sie gesammelt, haben im Franken und sonst wo es irgendwie ein Geld zusammengeschmissen, Kollekten, und haben diese Kinder, Jugendliche gekauft von den Sklavenhändlern. Sie haben sie unterrichtet in Lesen, in Schreiben, natürlich an der Bibel, Rechnen, Landwirtschaft, neueste Erkenntnis von der damaligen Welt. Danach haben sie sich freigelassen. Jesus macht frei. Sie sind zurückgegangen in die Dörfer und haben dort, und das ist dadurch dokumentiert, sie haben Bittbriefe an den dänischen König geschrieben, die Steuern zu erlassen, weil keine Ernte war. Und daher weiß man von dieser Geschichte, die ist dokumentiert in den Akten. Das hat in den Dörfern einen Aufbruch gegeben. Die ganze Dörfer, ganze Familien haben sich bekehrt zu Christus, weil sie erlebt haben, dass es ihr Leben maßgebend verändert hat. Dass da eine Antwort war auf ihre Krise. Sie waren zum Sterben verurteilt, ihre Kinder wurden ihnen genommen. Was gibt's da noch? Was gibt's da noch? Und die Kirche hat ihnen eine Antwort gegeben. Glauben macht frei und verändert und gibt eine neue Hoffnung. Diese ganze Kirche war gar nicht groß, dass dann Heiterbu da die ganzen Leute zur Kirche gegangen sind, sondern die waren verteilt in den kleinen Dörfern. Das waren also Hauskirchen, Hausgemeinschaften, meistens mit Verwandtschaft. Das war der erste Aufbruch in Schleswig-Holstein. Der ist leider durch Krieg viel wieder kaputt gegangen. Es war hier immer schön umkämpft. Nochmal wieder eine Landkarte. Die Grenze, hier ist das Schlachtfeld, wo diese schöne Schere da ist. Da ist das Schwentinefeld, wo die Schlacht war zwischen Slawen und den Holsteinern. Und 200 Jahre später ist der Witzelin. Auch er ist jemand, der in Frankreich war, dort in die Klöster gegangen ist, wo wieder eine Reformbewegung war, zurück zu den Ursprüngen des Christentums. Wirklich Glauben leben, nicht nur Religion, nicht nur Ämter und du musst das machen, sondern wirklich Glauben leben. Und diese Leute werden von dem Bischof aus Bremen, der holt sich diese, der setzt sie ein und sagt, da könnt ihr loslegen. Gebt ihnen einen Freiraum, wirklich Glauben, das umzusetzen. Und er fängt in Neumünster an. Neumünster, Missionsstation für die Slawen, der Witzelin. Er kümmert sich um Arme. Abschaffung der Sklaverei, weil auch dort bei den Slawen immer noch Sklaverei herrschte, während bei den Franken gab es noch ein paar Stilblüten, aber offiziell gab es das nicht mehr. Inoffiziell gab es das noch sehr, sehr lange. Er wird immer mit einer Kirche gezeigt, weil er hat im ganzen ostholsteinischen Raum die ganzen Kirchen gegründet, sei es Oldenburg, sei es Lübeck, sei es Tien auch, also jedenfalls jede Menge, ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. Und er war aber auch durch sein glaubhaftes Leben, hat er die Leute erreicht und er hat die Sprache der Menschen gesprochen. Das ist ein neuer Anfang, dass er wirklich ganz bewusst diese slawischen Sprache gelernt hat. Vorher war die Kirche, gerade die römische, Latein. Und dann entweder hüpf oder spring, nicht? Also da gab es keine zwei Möglichkeiten. Du musstest dich der anpassen. Das haben sie bei der Mission dort oben einfach etwas ignoriert. Und sie haben das Volk erreicht. Dann war es noch eine wichtige Sache, der Glauben der Slawen ist durch die Sachen, dass sie andauernd besiegt worden sind, auch ziemlich erschüttert, weil immer auch der Gott natürlich für die Garantie, dass ich gewonnen habe, in der Schlacht immer wichtig war. Das sind so etwas religiöse Vorstellungen. Also der bessere Gott, der gewinnt halt auch. Und das war natürlich für eine tiefe Krise. Und in diese Sache hat er dann eben auch hinein. Und seine Glaubwürdigkeit, die hat ganz viel, also er hat sehr viel seelsorgerisch auch gewirkt. So, das war dann der zweite Aufbruch, wo wirklich um Neumünster gab es wirklich immer mehr Gemeinden, kleine Kirchen, die entstanden sind. Und er hat sich die Leute, die besten Leute, die wirklich zurück zum Evangelium die hat er sich geholt. Das heißt, hier ist wirklich eine Vorzeigemission eigentlich entstanden in Ostholstein. Dann gab es natürlich mal wieder auch wieder Krieg und so. Dann war lange Zeit nicht so viel los. Dann fängt die erste Sache, die neuzeitliche Evangelisation-Mission fängt damit an jetzt. Und das ist der dänische König, der mit Franke, sagt euch das was? Kommt noch gleich. Der ist in Lübeck geboren, hat später in Halle den Aufbruch erlebt, hat dort Waisenkinder unterrichtet und dort sind die hallischen Anstalten entstanden. Das Kirchengesangbuch der evangelischen Kirche ist noch ganz dick, da sind mindestens ein Fünftel Lieder aus dieser Erweckungszeit. Die ganze Universität ist komplett von Christus erreicht. Das geht so weit, dass ganze andere Länder rüberfahren und das sich rauskriegen wollen. Was machen die da? Was passiert da? Und der dänische König ist mit Franke zusammen zur Schule gegangen, bei der Schleswig-Holstein und so, das war alles dicht beieinander. Man sprach auch Deutsch und das war kein Problem. Und er möchte für seine Kolonien, dass sie das Evangelium bekommen. So, das heißt, er dann also zu Franke rüber und da haben sie die Deutsch-Hallische Missionsgesellschaft gegründet. Und die hat nach Indien, ja, Dänisch-Hallische, so ist das richtig. So, und eben Ziegenbalg 1704, schon ein paar Jahre her, nicht? Da gibt es noch ein Denkmal, aber kennt den jemand hier? Ja? Ja, also eben, das ist die Anfang der Missionsgeschichte überhaupt weltweit. Das ist hier, es ist der Bartholomäus Ziegenbalg. Ein sehr einprägsamer Name. Also in Tankebar ist dieses Denkmal mit dem Regenschirm, der Sonnenschirm. Und Heinrich Plütschau. Genau. Da kleine Anekdote nebenbei. Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland, was tatsächlich in der Neuzeit Sklaverei hatte. Weil wir zum dänischen König gehörten zu der Zeit, der dänische König Kolonien hatte, haben wir schwarze Sklaven in Schleswig-Holstein gehabt. In Schloss Gottorf gibt es Bilder, wo man, das war ganz für Leute, die reich waren, hat man keinen Mercedes im Garten gehabt, sondern man hat einen reichen Kammerherrn gehabt, der die Kinder miterzogen hat. Gibt es Bilder in Schloss Gotthof, wo das auch zu sehen ist, diese Farbigen. Einer dieser Farbigen war sehr begabt, der war der Hofmusikant in Kiel und hat später die Bürgermeistertochter in Segeberg geheiratet. Also gibt es auch einen Grabsteller und sowas, also es gibt da durchaus verschiedene Werdegänge. Bei mir zu Hause, wo ich geboren bin, Olmück-Holstein, sind drei Gutshöfe weiter, Christianstal, gibt es noch eine Karte von 1856, da steht noch Sklavenkarte drauf. Das war, und das Gebäude steht immer noch, da haben schwarze Sklaven auf dem Gutshof gelebt und gearbeitet. Das ist der Franke. Und da sieht man auch, welche kleinen Gebäude er da so mal gebaut hat. Aus Spendenmitteln, durch Gebet zusammengekommen. Und auch der Franke ist der, der die Herrnhuter Brüder etwas inspiriert hat. Das ist also wirklich ganz wichtig, dass diese ganzen Zusammenhänge, die sind ganz eng nebeneinander. Aber ich will ja hier im Norden bleiben. Die Herrnhuter Brüder sind ja ganz weit im Süden. Obwohl sie auf Sylt zum Beispiel eine Außenstation hatten. Da ist auf 1750 ist ein Schiff mit Amrumer Seeleuten im Sturm vor der Eldemüldung gekentert und alle Mann im Gewitter ertrunken. 90% der männlichen Bevölkerung dieses Dorfes auf Sylt ist an dem Tag gestorben. Diese Herrnhuter Brüder haben um diese Familien sich gekümmert und wurden aber sehr stark von der Bevölkerung abgelehnt. Da gibt es Briefwechsel, die dokumentiert sind im Heimatmuseum. Aber drei Inseln weiter im Süden gibt es den Ludwig Ingber Nommsen. Das ist dann aber schon 1834, ist er geboren. Der hat eine Geschichte, dass er beim Aufladen der Erntezeit fällt er runter und wird vom Rad überrollt, sein Bein. Der Arzt will es amputieren und sieht keine Hoffnung. Und das war ja damals mehr so ein Todesurteil für so einen jungen Mann. Mit dem kann man ja nichts gebrauchen, nicht? Nach langem Ringen überlegen sie, Gott kann auch so Heilung schenken, wenn mein Leben so am Faden. Gott heilt ihn tatsächlich. und er sagt, dann will ich auch ganz mein Leben ganz für Gott leben. Geht nach Indonesien, nach Sumatra. Und von denen habt ihr jetzt wahrscheinlich ganz gehört. Das ist der, der vielleicht in seinen Lebzeiten am meisten Leuten zu Christus geführt hat. In seinem Todesjahr gab es 500 Gemeinden in Sumatra und 180.000 Mitglieder. Eigene Pastoren, eigene Pastorenausbildungsstätte. Sie ist mit circa 2,5 Millionen Gliedern einer der größten lutherischen und evangelischen Kirchen in Ostasien. Dann die Kroppe-Anstalten. Die Erfindung Diakonie, da gibt es einen schönen Briefwechsel. Dieser Pastor Pausen in Kropp, nicht weit von Schleswig, der Flughafen ist mehr Kropp, Jagel, die ganzen Militärflieger sind bekannter. Der hat auf seinem Boden junge, erwachsene Männer gesammelt, die in der Gemeindearbeit, für Jugendarbeit sich geschulen lassen haben und dort komplett Kirchenarbeit gemacht haben. Da gibt es einen Brief von der Mama: Junge, lern doch was Vernünftiges. Das ist kein anerkannter Beruf, das ist keine Ausbildung, du wirfst dein Leben weg. Heutzutage ist Diakon ein anerkannter Beruf, aber diese Leute haben sich mit Gott darauf eingelassen, neue Wege zu beschreiten. Daraus ist die gesamte Behindertenarbeit entstanden. Wichern und mit den Rauen Haus und Körperanstalten sind die Wiege der Diakonie in Deutschland, der modernen Diakonie, die wir jetzt haben. Es gab immer schon mal mildtätige Sachen, Stifte, Krankenhäuser, alles sowas hat es schon gegeben, aber das als richtige Ausbildungsstätte, als Beruf, als große angelegte Arbeit ist das ganz, ganz neu. Und ihm war es wichtig darum, dass diese Sache nicht losgelöst ist vom Evangelium, sondern dass das genau das praktische Umsetzen ist, wenn ich jemand helfe, dass ich das Evangelium lebe und ihn da genauso von erzähle. Das Zusammenwirken war das Entscheidende. Und das ist das, was immer wieder auffällt. Ansgar, Abschaffung der Sklaverei, Predigen das Evangelium, Lebensstil, Beten, Handeln, entdeckungsgleich. Immer wieder kommt dieses gleiche Muster auf, wo ich bete, das selbst lebe und bereit bin, den Nöten der Zeit mich zu stellen. Denn werden Leute berührt sein von dem, was Gott tut. Und wenn Gott Gnade schenkt, kann das die Leute... So, dieses Orte hier sind von 1879 bis 1904 die Orte, wo sie regelmäßig evangelistische Großveranstaltungen gemacht haben. Nur die Kroppe-Anstalten. Es gab noch die Liebenzeller Mission, die da hieß damals noch China-Innes-Mission, die war auch in Schleswig-Holstein gegründet. Dann gab es noch die Bricklummer, dann gab es noch Mommsen mit Basel-Mission. Es gab noch die Grossner. Also wir haben in Schleswig-Holstein ungefähr dreimal so viel solche Veranstaltungen gehabt, wie da jetzt zu sehen sind. In Bricklum allein sind bei einer der größten Treffen sind 6.000 junge Leute zu einem Jugendtag gegangen, zu Fuß. Schleswig-Holstein hatte damals die Hälfte der Bevölkerung. Das Dorf hat einfach im Garten irgendwas Würstchen warm gemacht, um die zu versorgen. Die sind teilweise 2 Tage zu Fuß eingelatscht. 1890 so ungefähr. Bricklum, ein anderes Werk. Dort war ein großer Schwerpunkt innere und äußere Missionen. Das kommt immer mehr von Wichern, der das auf dem Kirchentag in Wittenberge da gesagt hat, dass es wirklich darum geht, Glauben in den Gemeinden glaubhaft zu leben, aber genauso auch nach außen in die Welt zu gehen. Es gibt immer noch so viele Orte, die noch nicht erreicht sind, noch nie eine Chance hatten, überhaupt von Christus zu hören. Von Nordfriesland gehen Leute, Nordfriesland und Dänemark, muss man sagen, das war ja damals noch etwas verschachtelt. Also Schleswig ist ja eben ein Teil jetzt in Dänemark, ein Teil des Herzogtums Schleswig. Das war ganz vorteilhaft. Im Ersten Weltkrieg wurde den Bricklummern nachher verboten, Missionsarbeit zu leisten. Und da hat man einfach gesagt, okay, dann macht der dänische Teil weiter. Und die Arbeit hat nicht aufgehört, aber unter dänischer Flagge. Also das war nicht ganz brauchbar. Was ihr nicht wisst, Alle evangelischen Kirchen, Konvente in Amerika, von den traditionellen evangelisch-lutherischen und evangelischen Kirche, sind von Breglumer Missionspastoren mitgegründet und aufgebaut worden. Ich habe diesen Sommer das Glück gehabt, ich habe eine amerikanische Gruppe zu Besuch gehabt und da war ein Nachkomme einer sogenannten Rider, also Reiter. Die sind Missionspastoren gewesen, die mit einem Pferd in der Paris von Hof zu Hof, teilweise waren das Erdhütten, haben sie diese Leute besucht und mit dem Wort Gottes gestärkt und getröstet, Gemeinde aufgebaut. Die ganze Schleswig-Holsteiner, also das waren überwiegend Schleswig-Holsteiner, die haben auf Plattdeutsch und auf Englisch drüben Kirche gebaut. Wenn ihr dort Sachen aufmacht, also Kirchenannalen von den Konventen liest, tauchen ganz häufig Hansen, Christensen, die haben wir alle da, die rübergekommen sind aus Breglum. Das Tolle war, dass dieser eine junge Mann jetzt eben hier war und mit mir zusammen in Flensburg eine ganz tolle missionarische Woche gemacht hat, in Weiche. Das hat mich sehr berührt. Dann, Diakonie. Früher war es so, dass man, wenn man nicht verheiratet war, dann war man in so gewisser Weise als Frau so freiwillig. Das war man keine anständige Frau, wenn man in die Öffentlichkeit gegangen ist. Man konnte also nur irgendwo bei Verwandten irgendjemand pflegen oder sehen, dass man irgendwo anders unterkam. Deswegen war es so wichtig, wie die Heilsarmee auch, dass die Diakonissen eine Tracht hatten und dass sie verheiratet mit Christus letztendlich der Gedanke und damit nicht irgendwo anstößig, sondern einfach ganz klar, ich bin nicht irgendwo jemand leicht zu haben, sondern ich bin für Christus und ich tue einen hohen Wert, einen Wert, der ganz hoch ist. Und sie hat sich für die Armenpflege total aufgeopfert, die Sieve King, die ganze Familie, waren viele Senatoren dabei nach später. Und sie war das Vorbild für die Schwesternschaft der Fliedner. Diese ganzen Diakoniestationen, die entstanden sind, die Schwestern, die also wirklich in Krankenhäuser gegangen sind oder Krankenhäuser gegründet haben, wo noch keine da waren. 70% aller schleswig-holsteinischen Krankenhäuser sind von Diakonissen gegründet worden. Von frommen Leuten, die beten. Also Olmuck-Holstein, Sylt, Westerland, Flensburg, Neustadt, Neumünster, Kiel. Also es ist reihenweise. In den 60er Jahren, 1960, sind die letzten den Kreisen geschenkt worden. Sie sind aufgegangen als Kreiskrankenhäuser, weil die Diakonissenhäuser keine Diakonissen mehr hatten, um das zu bestücken. Alles durch Gebet und fromme Arbeit. Vielerorts gibt es noch Schwesternhäuser. Da kommt das meistens her, diese alten Schwesternhäuser um die Jahrhundertwende. Das ging so weit, die haben also in Istanbul Schwesternhäuser gehabt. Bodelschwing, ich gehe mal schneller durch, sonst haben wir Fliedner. Der ist jemand, der irre viel Ablehnung in der Öffentlichkeit erlebt hat, aber irre viel bewegt hat im Sozialwesen weltweit. Ohne ihn würde Europa anders aussehen. Also wer da mal Interesse hat, kann da gerne mal weiter reingucken. Das ist jemand, der Geschichte geschrieben hat. Die Kaiserwerther Konferenz, das ist die Diakonissenarbeit. Da ist er maßgebend. Dann gibt es auch den Onken, die Baptisten da hier mal aufgemerkt. Der Pastor Rautenberg und Onken sahen in Hamburg eine totale Verslammung. Da waren Kinder, weil die Eltern beide arbeiten mussten, kümmerte sich keiner drin. Entweder mussten sie selbst irgendwo Lumpen sammeln oder klauen oder was auch immer. Die haben in einem Zimmer geschlafen. Der erste wurde hingelegt zum Schlafen, der kleinste, dann wurde er weggetragen zur Seite, dann kam der nächste zum Einschlafen. Bei Onken aber Mitglied einer anderen Kirche war, durfte er also nicht offiziell mitarbeiten. Der erste Kindergottesdienst in Deutschland ist mit einem Polizisten als Anstandswauwau im Raum in Hamburg durchgeführt worden. Man hat ihnen nichts Gutes zugetraut. Dabei wollten sie nur diese Kinder wirklich helfen, dass sie versorgt werden. Dann gab es noch einen zusätzlichen Verein, der die Familien besucht hat und dort geguckt hat, was brauchen die? Brauchen die Kleidung? Brauchen die Möbel? Was ist da in Not? Und aus dieser ganzen Arbeit ist mit Wiechern, der später dazu kam, diese Sozialpädagogik entstanden. Überhaupt. Also wer hier studiert, Sozialpädagogik, Wiechern, Rauerhaus, habt ihr garantiert irgendwann mal, das sind die maßgebenden Moderne, weil man reflektiert, guckt, was man gemacht hat, wie das angekommen ist, was rausgekommen ist, sowas beschreibt. Und natürlich gab es dann auch Widerstand. Das wuchs, diese Arbeit war sehr erfolgreich. Die haben sich gerade um schwer ziehbare Kinder und junge Leute gekümmert. Und dann ging es um ein neues Grundstück, was dann zugekauft werden musste. Und der Stadtrat beriet, war es uneinig und da steht Herr Sieveking auf, in den Annalen der Stadt Hamburg nachzulesen. Denkt man nicht, dass man christlichen Stoff da findet. Und er steht auf und sagt, liebe Senatoren, wir können uns entscheiden, Geld auszugeben für Gefängnisse. Ich aber habe mich entschieden, diese Arbeit zu unterstützen. Und ich hoffe, Sie tun das auch. Das Grundstück wurde sehr günstig weggegeben. Da ist jetzt das Rauhaus immer noch drauf, Ausbildungsstelle der Diakonie. Aus den Onken, der hat Bibeln unter das Volk gebracht, da wollte immer der die Bibeln gedruckt hat, der wollte gar nicht glauben, dass er die alle irgendwie wirklich an Mann bringt. Aber der hat es tatsächlich geschafft, reihenweise Leute fürs Bibellesen zu begeistern und hat dann später die Baptisten in Deutschland oder Europa gegründet. Ja. CVM, auch ganz wichtig, Jungmännerbewegung, weil die ganzen Leute rauskamen aus den Familien, mussten die irgendwo in den Städten mit denen passieren, weil die kein Zuhause hatten. Und das waren dann solche. Das Deutsche Rote Kreuz ist ganz stark von Christen gegründet worden. Nicht umsonst ist das Kreuz auch in der Symbolik. Der Noir, der französische Gründer, ist ja, weiß nicht, so etwas, alle möglichen Sachen noch mehr mit da drin. Aber das Interessante ist, der erste Einsatz des Roten Kreuzes ist in Schleswig-Holstein gewesen, im Deutsch-Dänischen Krieg. Der zweite Einsatz ist von einem Offizier der preußischen Armee geführt worden in Eckernförde, wo der dänische König die Hafen der Stadt beschossen hat. Die Kugeln sind immer noch in den Häusern zu sehen. Wer in die Hafenstraße längs geht, der kann sie immer noch sehen dort. Das Schiff war ein altes Segelschiff, noch der alten Bauart. Man hat das Ruder getroffen und das hat ins Brand geschossen. Am Schluss ging es nicht mehr, das Schiff zu versenken, sondern dieser Offizier hat mit einer Roten Kreuztruppe Menschen gerettet von diesem Schiff. Und er hat es sehr gut gemacht. Er hat also einige 50 Leute oder so mindestens persönlich gerettet von diesem Schiff und ist, wie es selbst hochgegangen ist, mit raufgegangen. Da gehe ich einfach mal weiter. Hermannsburg, die hatten auch noch teilweise Gebetskreise für Missionare. Der hat sehr stark mit Livingston zusammengearbeitet in Afrika. Das ist hier die China-Inlandsmission mit Hudson Taylor. Der hat einen deutschen Freund gehabt, der hat in der Nähe von Rheinfeld gelebt. Und deswegen ist die Bad Liebenzeller Mission, wie sie heute heißt, ist in Schleswig-Holstein gegründet worden. Eine der größeren Missionsarbeiten hier in Deutschland. Ihr merkt schon, denn hier noch ein Schulreformer, der hat es geschafft, ein System zu erfinden, wie man Kinder beteiligt. Früher gab es ja nur eine Klassenschule. Dann waren dann 60 Kinder in einem Klassenraum. Und er hat das organisiert gekriegt, wie man das gut hinkriegt, dass die älteren Kinder den Jüngeren wirklich was beibringen und wie man sie fördert in Verantwortung und da richtig ein Konzept draus gemacht. Das wird immer noch weltweit in verschiedenen Ländern eingesetzt. Aber da war eben auch aus ganz klar christlichem Hintergrund das aufgebaut. Ihr merkt ja, das ist nur ein Streifzug. Ich habe das ausgewählt, dass ich nicht zu lange werde. Das haben sie geschafft ohne E-Mail, ohne Handy und ohne Telefon. Ohne Auto, ohne Flugzeug. Das heißt, wenn wir nicht ganz, das können wir eigentlich hier auch ausmachen, wenn wir unsere Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, nutzen, sind wir denen so weit im Vorteil. Ich glaube nicht, es ist nie einfach und ich bin auch nie sicher, ob ich das wirklich alles richtig verstanden habe mit Gott. Aber wenn ich merke, das ist mein Auftrag und ich es nicht mache, dann merke ich in mir, dass irgendwo was rumort und nicht zur Ruhe kommt. Und es kann was ganz Kleines sein. Es kann sein, dass ich die Kinder meiner Nachbarn mich drum kümmere. Das gibt ganz tolle Beispiele. Es gibt in Schottland um diese gleiche Zeit, geht es einen Pastor, wo der Ältestenrat sagt, ja, also dein Dienst, du bist ja schon etwas länger dabei, es kommen weniger Leute zum Gottesdienst, die Kollekte ist zurückgegangen und du kümmerst dich nur um diesen Versager, der immer nur Ärger macht in der Schule. den einen von den Säufer da, den Jungen da, um den kümmerst du dich ja nur. Vergiss die ganze Gemeinde. Der wird so unter Druck gesetzt, dass er letztendlich sogar von seinem Pastorenamt zurücktreten muss, in Rente geht. Aber dieser Junge macht auf der Weltausstellung macht er die Ansprache, warum Weltmission notwendig ist. Daraufhin bekehren auf der Stelle 12 Leute aus Cambridge und sagen, sie werden ihr Leben nur noch für Gott und für Missionen opfern. Da ist Campbell und Livingston und solche Leute sind dabei. Tja, manchmal sieht der Dienst so aus, als wenn er nichts bringt und trotzdem bringt er Frucht. Und wenn ihr betet, ich weiß, diese Gemeinde, wo ich jetzt bin, das ist eine Gemeinde mit 24 Mitgliedern. Wie ich kam, war der Jüngste 55. Ich habe sie die Dinosaurier genannt. Verzeiht mir. Liebevoll, aber vom Aussterben bedroht. Aber sie haben gebetet. Und ich glaube, ich bin so ein Stück Antwort darauf. Wir erreichen mittlerweile 100 Kinder und Jugendliche jede Woche auf Sylt. Eine Gemeinde mit 24 Mitgliedern. Hat sich etwas gewechselt, wir haben etwas abgegangen, weil die sind biologisch zum Ende gekommen. Wir haben aber junge Leute, die jetzt zum Glauben kommen. Das Einzige, finanziell gesehen, ist der Finanzminister das gar nicht erbaut. Die Leute, die eigentlich gezahlt haben, die sterben leider, aber die Jüngeren, die haben noch kein Geld. Also im Moment ist es eigentlich finanziell gesehen immer noch ein Desaster. Aber es passiert, Gott ist reich. Und der Rest muss ich einfach sagen, da muss ich einfach vertrauen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch nichts, also immer jeder Aufbruch, ihr habt nicht alle Antworten. Und ihr braucht es, dass ihr nur solche Sachen auch nehmt. Geschichte ist nicht irgendwo zu gucken, was war alles falsch. Ist auch mal vielleicht ganz nett, aber nicht der wesentliche Punkt. Ein Punkt ist eigentlich, was kann ich lernen? Was haben wir an Segen auch? Und Gott wollte schon immer Deutschland einen Segen schenken, dass wir auch sozial große Verantwortung übernehmen. Und da haben wir einen Auftrag. Und das wird für die Geschichte auch entscheidend sein, ob Kirche das lebt in Zukunft. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Im Krankenhaus ist keiner mehr da, den man bezahlen kann, weil die jungen Leute ja fehlen und da kein Geld dafür da ist. Ich schätze, dass es wieder neu gekommen wird, dass Lebensgemeinschaften sich um Kranke kümmern. Dass Christen anfangen, soziale Aufgaben zu übernehmen, wo keiner mehr was will. Können Kinder sein, es können historische Gebäude renovieren sein, Kirchen oder sowas, die verfallen ja auch, wenn da keiner da ist. Ich glaube, dass ganz viel noch kommen wird, ganz parallel und so unabhängig. Wir werden solche Wunder sehen und vielleicht seid ihr Teil davon. Also, ich hoffe, ihr glaubt mir, das ist ja nur eine Auswahl. Schleswig-Holstein ist reich.